sind in Nehemia 5. Und wir sprechen über Bauen.
Im konkreten Fall sprechen wir über das Mauerbauen von Jerusalem. Aber wir haben es vor allem angewendet auf unser Gemeindebauen und auf das Bauen unserer Familien und unserer Ehen. Und haben versucht, Prinzipien rauszufiltern. Und wir haben gelernt, dass Bauen erst einmal Arbeit ist und Beziehungsarbeit ist harte Arbeit. Ist nicht einfach, heile Familien zu bauen. Das Einzige, was wir tun müssen, damit unsere Beziehungen kaputt gehen, ist schlicht und einfach nichts. Wenn wir aufgeben, wenn wir nachlassen, wenn wir sagen, der andere baut nicht, also baue ich auch nicht, dann wird da nichts passieren, sondern es wird zerfallen. Aber wenn wir durchhalten und nicht aufgeben und trotz allem, und wenn wir vielleicht sogar noch Einheit finden, wie die Israeliten hier in dem Bauen, dann ist es eine machtvolle Sache und dann kann Gott was Großes tun. Und wir haben auch gelernt, dass wir in einem geistlichen Kampf leben. Das ist die Realität. Wenn wir das aus den Augen verlieren, werden wir anfangen, einander zu bekriegen, gegeneinander zu kämpfen, statt gegen den echten Feind. Und so müssen wir bauen mit dem Schwert in der einen Hand, haben wir gesehen, letztes Mal zum Schluss, und mit der Schaufel in der anderen Hand. Wir haben einige Taktiken des Feindes gesehen im Kapitel 4. Zuerst haben wir einfach Spott gesehen, wie der Feind uns verspottet. Anfang in Kapitel 4. Einfach diese Stimmen, vielleicht in unserem eigenen Kopf, die sagen, hey, das ist lächerlich. Die Ehe ist gelaufen, was willst du da noch bewirken? Ist lächerlich, du hast nicht das, was es braucht. Guck mal, diese Beziehung, diese Person, die hat dich so sehr verletzt. Der Bruder, die Schwester in der Gemeinde. Wenn ein Fuchs auf die Mauer springt, wird es wieder einfallen, haben die Feinde gesagt. Spott des Feindes. Spott und Entmutigung. Das ist eine große Strategie. Unser geistlicher Feind, der Teufel und seine Dämonen, die Gottes Volk, Gottes Familien zerstören wollen, wollen uns entmutigen, dass wir einfach aufgeben. Die Schaufel fallen lassen, sagen, leckt mich alle, ich grabe mich irgendwo ein, hab keinen Bock mehr. Und dann haben wir gesehen, im Kapitel 4, die nächste Angriffstaktik ist, Verwirrung zu stiften. Verwirrung. Ich kenne mich nicht mehr aus. Ich bin konfus, ich weiß nicht mehr, was richtig ist, was falsch ist, was ich tun soll in der Situation, in der ich bin. Ich weiß, Gottes Wort sagt das, aber meine Gefühle sagen das. Und, oh. Verwirrung. Und dann haben wir als Drittes gesehen, Einschüchterung. Wenn du anfängst, Gottes Reich zu bauen und wirklich effektiv zu sein, dich wirklich einzubringen und eine Familie zu bauen, dann wird der Feind dich erledigen. Wenn du anfängst, in der Gemeinde zu dienen, dann wird Gott deine Familie zerstören. Was immer es ist, aber Einschüchterung. Und wir haben gesehen, dass der Feind eigentlich sehr dick aufgetragen hat und nichts von dem passiert ist, was er angedroht hat. Aber der Teufel ist ein brüllender Löwe. Und er versucht, die Dinge aufzublasen. Und die Antwort war, dass sie gebetet haben. Müssen zu Gott gehen, ihm unsere Schwachheit bekennen, vielleicht unsere Unwilligkeit bekennen, Buße tun. Wir müssen die Schaufel wieder in die Hand nehmen und das Schwert in die andere Hand. Schwert des Geistes, die Bibel. Das ist die Wahrheit, mit der können wir die Verwirrung auflösen und sagen, nee, das ist die Wahrheit, egal wie ich mich fühle oder wie der andere sich benimmt, das ist, was Gott von mir will. Selbst wenn der mich verletzt hat, ich soll vergeben. Selbst wenn meine Frau mich abweist, soll ich sie lieben und umgekehrt. Ich mache das, was Gottes Wort mir sagt, und die Schaufel in der anderen Hand. Wir müssen anfangen, wieder zu bauen. Das ist Buße, praktisch. Kleine Schritte der Umkehr. Kleine Schritte. Die Gnade, die Gott dir gibt. Und wenn du momentan die Gnade hast, mit einem Mann zu schlafen, dann küss ihn wenigstens. Was immer es ist, aber mach einen Schritt der Umkehr und leg Gott den Rest hin und sag, Gott, änder du mich. Und wenn du deine Frau gerade hast, kleinen Schritt. Geh zu Gott, bitte um die Gnade, die er für dich hat. Und wenn dein Bruder dich verletzt hat, geh einen kleinen Schritt auf ihn zu. Und das Schöne ist, wenn wir anfangen, aufeinander zuzugehen, und das sagt uns die Bibel, und wir treffen uns irgendwo in der Mitte, dann kann es eine wunderschöne Sache sein. Jeder macht den Schritt, den Gott ihm gibt, die Gnade, die Gott ihm gerade gibt. Und wir treffen uns, und es kann wieder was Neues gebaut werden, es kann wieder wachsen. Wie gesagt, das Schlimmste ist, wenn wir einfach sagen, wir geben auf, wir tun nichts. Dann geht immer mehr kaputt. Wir müssen die geistliche Waffenrüstung anlegen. Damit haben wir letztes Mal abgeschlossen. Und ihr könnt gerne nochmal Epheser 6, die Verse 10 und die folgenden lesen, was wir alles brauchen in unserer Waffenrüstung. Es waren die Angriffe von außen. Jetzt im Kapitel 5 kommen wir zu einem Abschnitt, es sind lauter Angriffe von innen. Alles interne Probleme jetzt, innerhalb des Volkes. Und im Prinzip könnten wir sagen, das Problem, was wir hier finden, ist das Problem von Selbstsucht, wenn wir es zusammenfassen wollen. Ist euch schon mal aufgefallen, dass Selbstsucht ein Beziehungskiller sein kann? Ist der Beziehungskiller, oder? Ursache von all unseren Beziehungsproblemen ist Selbstsucht. Ich möchte, dass ich bedient werde. Ich möchte, dass sie oder er meine Bedürfnisse befriedigt. Ich möchte, dass die ganze Gemeinde sich um mich dreht und meinen Vorstellungen und meinen kleinen Wünschen. Statt zu sagen, nee, ich möchte der Mann oder die Frau Gottes werden, die Gott haben will. Und ich möchte dienen und ich möchte geben. Und ich möchte beschenken und ich möchte Gnade schenken, statt immer nur zu fordern. Und die Wahrheit ist natürlich, geben ist seliger als nehmen. Glückseliger, glücklicher in unserer Seele sind wir, wenn wir gebende Menschen sind. Das hat Jesus schon gesagt. Hier haben wir das Problem von Selbstsucht. Selbstsucht in der Gemeinde, Selbstsucht in der Ehe, Selbstsucht in der Familie. Wir können das auf all unsere Beziehungen anwenden. Vers 1 lesen wir, und es entstand ein großes Geschrei der Leute aus dem Volk und ihrer Frauen gegen ihre jüdischen Brüder. Jetzt mischen die Frauen auch noch mit. Jetzt geht's richtig ab. Background werden wir gleich sehen, dass eine Hungersnot war und besonders die armen Leute haben Mangel gelitten. Vielleicht waren das Rückkehrer, die etwas später zurückgekommen sind. Und dann gab es welche, die waren reicher, sind reicher zurückgekommen, konnten viel mitnehmen oder es war einfach eine bessere Zeit und sie konnten was aufbauen, bevor die Hungersnot da war. War wahrscheinlich die Oberschicht der Juden und die waren selbstsüchtig. Die haben ihre Geschwister ausgebeutet und richtig gehend ausgenommen. Und dann kam Nehemia daher und hat die Leute zurechtgewiesen und hat gesagt, Leute, was macht ihr? Und die Propheten waren da, haben die Leute zurechtgewiesen und gesagt, Leute, was macht ihr? Ihr vernachlässigt das Werk des Herrn. Guck mal, euer Tempel zuerst und dann eure Stadtmauer, die liegt in Trümmern. Und Nehemia hat die Leute zusammengerufen, die Männer, zu bauen. Und die haben alles liegen und stehen gelassen. Ihre Felder, ihre Geschäfte und sind drangegangen, die Mauer zu bauen. Und jetzt ist dieser interne Konflikt, weil diese reichen Typen selbstsüchtig sind. Und wahrscheinlich fangen die Frauen an, ihren Männern in die Ohren zu legen und zu sagen, hey Schatz, wann kommst du endlich nach Hause? Was dienst du dem Herrn da immer an der Mauer? Was soll das ganze Projekt? Was ist mit uns? Wir kriegen da nichts zurück irgendwo. Guck mal hier, da gibt es so viel Arbeit daheim. Und auf jeden Fall dieser große Aufruhr hier. Es entstand ein großes Geschrei. Da gab es solche, die sagten, unsere Söhne und unsere Töchter, wir sind viele, wir wollen Getreide bekommen, damit wir essen und leben können. Und es gab solche, die sagten, wir mussten unsere Felder und unsere Weinberge und unsere Häuser verpfänden, damit wir in der Hungersnot Getreide bekamen. Seht ihr, was hier passiert ist? Es war eine Hungersnot, die Reichen haben den Armen geliehen, offensichtlich mit hohen Zinsen, und da die Leute das nicht zurückbezahlen konnten, haben sie ihre Söhne und ihre Töchter als Sklaven verkauft. Und es war eine Möglichkeit in Israel, 7 Jahre lang, eine Schuld abzuarbeiten. Und die haben es ausgenutzt. Essen war teurer, sie konnten die Leute verpflegen und haben hier ihre Grundstücke verpfändet, ihre Felder, ihre Häuser. Und es gab solche, die sagten, wir haben für die Steuer des Königs Geld geliehen auf unsere Felder und unsere Weinberge. Und nun unser Fleisch und Blut ist doch wie das Fleisch und Blut unserer Brüder, unsere Kinder sind wie ihre Kinder. Und siehe, wir müssen unsere Söhne und unsere Töchter zu Sklaven erniedrigen. Und manche von unseren Töchtern sind schon erniedrigt worden und wir sind machtlos dagegen. Unsere Felder und unsere Weinberge gehören ja den anderen. Also ein Teil hat sich schlicht und einfach bereichert auf Kosten der anderen. Selbstsucht. Ja, ich gehe Gemeinde shoppen. Und ich suche die Gemeinde, die meine Bedürfnisse erfüllt. Kommst du zum Putztag? Nee, hab ich keine Zeit. Ich will mich nicht wirklich einbringen. Aber ich will bedient werden. Und der Lobpreis muss toll sein und die Predigten müssen immer perfekt sein und alles muss sich um mich drehen. Selbstsucht auf Kosten der anderen. Wir sind ein Leib. Wir sind alle Glieder. Jeder hat eine Begabung. Gott fordert uns auf, alle unsere Gaben einzubringen. Manche sind selbstsüchtig. Denken, ja, die anderen sollen. Ich lasse mich bedienen. In unseren Familienbeziehungen. Kids, die sagen, ja, die Eltern sollen mich bedienen. Ja, kannst wenigstens helfen, hier das Bad putzen? Ah. Für ist doch die Mama zuständig, oder? Haben wir schon mal so gedacht? Ich kann es bekennen. Einfach Selbstsucht. Oder in der Ehe Selbstsucht. Ich möchte, dass der andere Partner meine Bedürfnisse befriedigt. Aber ich habe eigentlich keinen Bock, auf ihn zuzugehen und seine Bedürfnisse zu befriedigen. Und oft sind unsere Bedürfnisse unterschiedlich. Ne? Männer brauchen meistens mehr Sex, die Frauen brauchen meistens mehr Kommunikation. Diese Dinge, im Prinzip brauchen wir alle dasselbe. Aufmerksamkeit, Intimität, drücken es nur auf unterschiedliche Weise aus oder es kommt unterschiedlich an. Aber was passiert, wenn ein Partner beziehungsfaul wird oder einfach egoistisch wird, selbstsüchtig wird und sagt, ich will, ich verlange, aber ich bin nicht gewillt zu geben? Das ist frustrierend. Das Problem ist, dass wieder diese Taktik des Feindes, Entmutigung, dass irgendwann der andere auch anfängt und sagt, okay, wenn du nicht, dann ich auch nicht. Das Problem ist, dass wir in Beziehungen zwei selbstsüchtige Menschen beisammen haben. Und das schaukelt sich auf. Und in manchen Beziehungen kommt es bis an den Punkt, wo nichts mehr geht. Wohngemeinschaft. Ich habe keinen Bock mehr, lass mich in Ruhe und aufgegeben. Mauer zerfällt. Ist es Gottes Beste für uns? Ich glaube nicht. Und deswegen, Beziehungsarbeit ist Arbeit. Wir müssen beständig dranbleiben. Und wir müssen uns vom Herrn das Herz schenken lassen. Sagen, Herr, motivier du mich. Herr, ich möchte nicht kalt werden. Meinen Geschwistern gegenüber, meinem Partner gegenüber. Antwort ist Gebet hier. Jesus, hier ist mein hartes Herz, mein kaltes Herz. Ändere du mich. Jesus, gib du mir die Liebe für meinen Partner, für meine Kinder, für die Menschen, in die du mich in Beziehung gestellt hast. Jesus, du liebst ihn, du liebst sie so sehr, dass du ans Kreuz gegangen bist, für sie und für ihn. Und ich bin so selbstsüchtig, ich kann nicht mal den Müll raustragen. Und ich bin so verbittert, ich will nicht mal seine Hand halten. Mann, Jesus. Jesus, ändere du mein Herz. Hier totale Selbstsucht. Wir sehen, wie Selbstsucht Beziehung killt. Das ist der Beziehungskiller. Und wir werden lernen, wie wir Beziehungen wieder heilen können in diesem Kapitel. Vers 6 sehen wir, da wurde ich sehr zornig, als ich ihr Klagegeschrei und die Worte hörte. Das ist gut. Das ist guter Zorn. Bibel sagt nicht, dass wir nicht zornig sein dürfen. Zorn ist eine Emotion wie alle anderen auch. Die Bibel sagt, zürnet und sündigt dabei nicht. Was wir tun mit dem Zorn, ist die Frage. Aber es ist einfach eine Emotion und eine Emotion kann eine Motivation sein, eine starke Motivation sein, Dinge zu ändern. Was wichtig ist, im Auge zu behalten, ist, dass wir nicht gegeneinander kämpfen. Wir haben oft diesen selbstsüchtigen Zorn, ne? Und dann wird es persönlich. Und es geht gegen die andere Person. Wir müssen im Auge behalten, dass wir in einem geistlichen Kampf sind. Und wir können zornig werden auf den Teufel, was er tut in unseren Beziehungen, dass er unsere Beziehungen zerstört. Oder wir können zornig werden auf dieses Problem, was dazwischen uns ist. Und ich hoffe, wir werden zornig über verschiedene Dinge. Das sollte uns nicht kalt lassen, wenn unsere Gemeinde am Kaputtgehen ist. Und wenn da Spaltung da ist. Das ist was, das soll was tun mit uns. Wo wir sagen, nee, wir geben uns nicht damit zufrieden. Wenn unsere Beziehungen, wenn unsere Familien nicht heil sind, wenn unsere Ehen kalt sind, sollten sagen, nee, nein, ich will mich nicht damit zufrieden geben. Das ist es nicht. Das ist nicht Gottes Beste für mich. Ich kann ruhig zornig sein darüber, über den Zustand, in dem wir sind. Und wir können ehrlich sein. Ich kann zornig sein über meine eigene Selbstsucht und mein eigenes Fleisch. Aber das ist das Erste, Motivation. Wir müssen uns vom Herrn motivieren lassen. Und dann als Zweites sehen wir im Vers 7, und mein Herz ging mit sich zu Rate. Das ist sehr weise. Schweigen ist Silber, Reden ist Gold. Nee, umgekehrt. Ne? Reden ist Gold, Schweigen ist Silber. Hä? Wie? Nee. Genau. Ja, reden ist Silber, schweigen ist Gold. So ist es. Das ist gut erstmal. In den Sprüchen steht irgendwo, wo viele Worte sind, da ist auch viel Zerstörung, Sünde. Ich weiß nicht, wie es genau da steht. Genau. Also es ist weise. Ich habe diese Emotion, das ist gut, ist gerechtfertigt, aber dann gehe ich erstmal mit mir zu Rate. War ein weiser Mann, der Nehemia. Und ich gehe zum Herrn damit. Und dann hat er, wie gesagt, einen Plan. Und hoffentlich, wenn wir damit zum Herrn gehen, haben wir einen Plan, nämlich ein Problem zu lösen zwischen uns und nicht die andere Person zu attackieren. Das ist meistens das Problem. Wenn wir Dinge sagen wie du bist, was bist du? Du bist ein Kind Gottes. Du bist geliebt vom Vater. Das bist du. Aber wir sind so einfach zu sagen, du bist ein Chauvinist. Oder du bist ein selbstsüchtiger Sack. Oder du bist falsch. Ne, wir sind alle Sünder. Das stimmt. Aber du bist nicht das Problem. Das Problem mag dein Verhalten sein, das, was du tust. Ist selbstsüchtig und ist falsch und faul oder vielleicht ein bisschen chauvinistisch oder was immer es ist. Aber das ist nicht unbedingt deine Identität. Wir müssen nicht die Person angreifen, wir müssen nicht aufeinander schießen, sondern wir können sagen, okay, wir sind im selben Team, das ist die Wahrheit. Das war das Problem mit den Juden, die haben begonnen gegeneinander zu kämpfen. Und viele Christen tun das. Wir schießen aufeinander, statt auf den echten Feind. Viele Partner tun das. Schießen aufeinander, statt auf ihre Probleme. Und es gibt Probleme und die müssen gelöst werden. Sein Herz ging mit sich zu Rate. Und ich glaube, wenn wir das tun, bevor wir reden und bevor wir vorschnell mit unseren Worten sind, weil Worte können verletzen. Tiefer verletzen als Schläge. So sehr verletzen, dass es manchmal wirklich Zeit braucht, bis es wieder geheilt ist. Also wie viel besser erstmal nachzudenken, still zu werden, versuchen die Dinge klar zu sehen, im Gebet vor Gott zu bewegen, im Blick zu behalten, wir sind in einem geistlichen Kampf. Okay, nicht jeder Gedanke, den ich habe über den anderen, ist wirklich Realität. Woher kommen diese Dinge? Gott, was sagt dein Wort? Das große Bild betrachten. Und dann, wenn ich klar sehe, hier mit einem konkreten Plan vorgehen und das Problem attackieren. Und das heißt, und ich klage die Edlen und die Vorsteher an und sagte zu ihnen, ihr treibt Wucher an euren Brüdern. Und veranstaltete eine große Versammlung gegen sie. Das ist der dritte Punkt. Es braucht Mut, Probleme zu konfrontieren. Viele von uns haben Menschenfurcht. Angst, Dinge zu konfrontieren, die faul sind. Weil es ist Arbeit, es kostet emotionale Energie, besonders wenn Dinge schon vielleicht monatelang oder jahrelang im Argen liegen und falsch laufen, da bürgern sich falsche Angewohnheiten ein, falsche Beziehungsmuster und das ist Arbeit. Und dann vielleicht gerade dann, nach vielen Jahren auf jemanden zuzugehen und zu sagen, hey Schatz, wir haben ein Problem. Lass uns das gemeinsam angehen, das braucht Überwindung. Und es braucht Mut oder in der Gemeinde auf Bruder oder eine Schwester zuzugehen und zu sagen, komm, hier ist echt ein Problem, lass uns dran arbeiten, das braucht Überwindung. Und manchmal sind Menschen so gegen Konfrontation oder fürchten so sehr Konfrontation, dass die Kinder ihre Eltern erziehen, weil sich Eltern scheuen zu erziehen, weil oh, dann ist mein Kind vielleicht sauer auf mich oder hey, Gott hat uns nicht berufen, hier die besten Freunde zu sein. Unbedingt ist schön, wenn es das auch ist, aber wir müssen Eltern sein. Aber wenn wir Probleme nicht konfrontieren, können wir sie nicht lösen. Und es braucht Mut. Das ist der nächste Punkt. Und er veranstaltete eine große Versammlung gegen sie und sagte zu ihnen: Wir haben unsere Brüder, die Juden, die an die Nationen verkauft waren, soweit es uns möglich war, freigekauft. Nehemia und seine Freunde. Und ihr wollt eure Brüder sogar verkaufen, damit sie dann wieder an uns verkauft werden? Die haben offensichtlich sogar überlegt, ihre Geschwister an die Heiden zu verkaufen als Sklaven, was übrigens nicht erlaubt war in Gottes Wort, im Gesetz. Und wie verrückt ist das? Aber so sind wir Menschen, oder? Gerade wenn es ums Materielle geht. Und es schuldet uns jemand was. Und es gibt Leute, wo es nicht okay ist, weil die könnten es zurückzahlen, aber die haben einfach keinen Bock oder vergessen oder sind unzuverlässig. Aber hier haben wir Geschwister, die in Not sind. Und ich habe dem Geld geborgt. Und er kann es nicht zurückzahlen. Und dieses harte Herz, das sagt, ich verkaufe den Liebe in die Sklaverei, um meine Kohle zu bekommen, als dass ich dir ein bisschen Gnade schenke oder ein bisschen nachgebe. Es ist wirklich diese Habgier in uns. Es ist was Schlimmes, uns zu bereichern auf Kosten der anderen. Und Nehemia konfrontiert es. Und da schwiegen sie und fanden keine gute Antwort. Und ich sagte, nicht gut ist die Sache, die er das da tut. War gegen das Wort, war gegen das Gesetz Gottes. Und es ist gut, wenn wir Probleme konfrontieren, dass wir die Bibel in der Hand haben. Weil wir wollen eine biblische Grundlage haben für das, was wir sagen und für das, was wir tun. Manchmal ist es einfach Meinungsverschiedenheiten. Mir passt es nicht, die Entscheidung, die du getroffen hast. Aber okay, es ist jetzt nichts Unmoralisches dabei, dann ist es vielleicht höher, uns einander unterzuordnen. Aber er konfrontiert hier wirklich dieses Problem. Er sagt, es ist nicht gut. Solltet ihr nicht in der Furcht unseres Gottes leben, um den Hohn der Nationen unserer Feinde zu entgehen? Und das ist der vierte oder fünfte Punkt, weiß nicht genau, wo wir gerade sind. Haltet euch den Preis vor Augen und was wirklich auf dem Spiel steht. Die Ehre Gottes. Nationen, die Heiden, die Nicht-Christen, die Gott verhöhnen. Die sagen, hey, guckt euch mal ihr Christen an, wie ihr miteinander umgeht hier in eurer Gemeinde. Guckt mal an, die Calvary Chapel, die streiten ja mehr als in der Welt. Und da wird getratscht und guckt doch an, was da abgeht bei euch. Oder Leute, guckt euch eure Ehe an. Ihr wollt Christen sein? Gehen ja die Heiden liebevoller miteinander um? Seht ihr, was auf dem Spiel steht? Ich meine, gerade wenn wir über Ehe sprechen, Ehe, Sonntag haben wir drüber geredet, Ehe, auch Gemeinheit drückt was aus von Gott. Wir sind sein Leib als Gemeinde. Sein sichtbarer Leib in dieser Welt. Und daran wird die Welt erkennen, dass ihr mein Jünger seid, dass ihr Liebe füreinander habt. Und als Ehepaare, wir drücken die Liebe zwischen Christus und seiner Gemeinde aus. Liebe und Unterordnung. Man haltet euch den Preis vor Augen, was hier auf dem Spiel steht. Es ist nicht nur, dass es uns besser geht oder dass ich mich wohler fühle oder wenn ich seine Bedürfnisse erfülle, dann wird er vielleicht meine erfüllen. Das ist total die falsche Motivation. Es geht um die Ehre Gottes. Gott, dein Wort, ich möchte dir treu sein, das, was du mir sagst. Und Gott, wenn du mir sagst, liebe deine Frau wie Christus die Gemeinde, dann, Herr, möchte ich das tun, dann hilf mir, das zu tun. Ändere mich. Selbst wenn nichts zurückkommt. Und wenn dein Wort sagt, ordne dich deinem Mann unter, respektiere ihn als Leiter in der Familie, dann tu es als dem Herrn, heißt sie. Wenn sie in der Bibel heißt, entzieht euch einander nicht, außer in Übereinkunft, hier ist, was Gottes Wort sagt, dann tu das nicht. Es geht um die Ehre Gottes, es geht so, um so viel mehr als nur um uns hier. Es geht um Gottes Reich. Es geht darum, damit wir starke Familien bauen. Leute, wenn wir nicht starke Ehen haben, was sehen unsere Kinder? Ich bin überzeugt, unsere Kids müssen Liebe sehen in unserer Gemeinde, in unseren Beziehungen. Und unsere Kids müssen Liebe sehen in der Beziehung zwischen den Eltern. Kids werden beziehungsunfähig. Ich glaube, Kids müssen sehen, dass der Mama die Mama den Papa mal küsst oder umgekehrt. Und dass da Zärtlichkeit ist und dass die beiden sich lieb haben. Kids spüren das. Nicht so dieser kalten Ding aufwachsen und es geht um so viel mehr als nur um uns. Es geht um unsere Kinder, es geht um unsere Verwandten, die uns beobachten, es geht um die Nichtchristen, die uns beobachten und es tun sie. Es geht um die Ehre Gottes. Also haltet euch den Preis vor Augen, das kann auch eine Motivation sein. Nicht nur Zorn gegen die Zerstörung, die der Teufel angerichtet hat und gegen den Zustand, sondern wirklich auch eine heilige Motivation. Mann, Gott, ich will dich ehren mit meinem Leben. Und drücken wir wirklich das aus in unserer Ehe, in unserer Familie, in unserer Gemeinde, was du von uns möchtest. Drücken wir dich aus, reflektieren wir dich, den wir lieben, der uns erlöst hat. Aber auch ich und meine Brüder und meine Diener, wir haben ihnen Geld und Getreide geliehen. Erlassen wir ihnen doch diese Schuldforderung. Gebt ihnen doch gleich heute ihre Felder, ihre Weinberge, ihre Olivengärten und ihre Häuser zurück und erlasst ihnen die Schuldforderungen an Geld und Getreide, an Most und Öl, das sie ihnen geliehen haben. Da sagten sie, wir wollen es zurückgeben und nichts von ihnen fordern. Wir wollen so handeln, wie du gesagt hast. Wir wollen so handeln nach Gottes Wort. Also wenn wir einen Konflikt lösen wollen, müssen wir zuerst mit unserem eigenen Herzen umgehen und zu Gott gehen und uns von ihm motivieren lassen. Und dann müssen wir aufeinander zugehen, sonst können wir das Problem nicht lösen. Und wir müssen das Problem ansprechen. Nicht gegeneinander kämpfen, aber miteinander. Wir sind im selben Team. Erinnert euch, wir sind ein Leib, seid ein Fleisch als Ehepaare, wir sind im selben Team. Wir gehen gemeinsam das Problem an, legen die Dinge auf den Tisch, versuchen das zu identifizieren. Gottes Wort, Gott, was sagst du uns in der Situation? Wie können wir das lösen? Wie können wir anders damit umgehen, dass wir einander nicht verletzen, dass wir einander dienen? Und wenn wir anderen helfen wollen, müssen wir natürlich Vorbilder sein. Und Gott möchte uns zurüsten. Gott möchte, dass jedes Ehepaar in unserer Gemeinde Eheseelsorger sein können. Ich bin überzeugt davon. Wir haben alle Gottes Geist, wir haben Gottes Wort, wir haben Lebenserfahrung, können das weitergeben. Zu welchem Seelsorger würdest du gehen, wenn du Beziehungsprobleme hast? Zu einem, der eine offensichtlich heile Ehe hat und eine liebevolle Ehe und wo es passt, oder zu jemandem, die sich so weit wie möglich aus dem Weg gehen, weil sie sich überhaupt nicht riechen können? Ist offensichtlich, oder? Also wir müssen Vorbilder sein, wenn wir anderen dienen wollen und andere konfrontieren wollen. Und Nehemia tut das. Er sagt, guck mal, wir haben das auch getan. Ich und meine Familie, wir haben den Ärmeren geliehen und wir wollen es zurückgeben und nichts von ihnen fordern. Und weil er dieses Vorbild gibt, inspiriert es die anderen. Und sie sagen, nee, wir wollen auch. dass unsere Gemeinde besser wird. Hey, du versuchst hier wirklich Konflikte zu lösen. Oh Mann, wir wollen das auch tun. Mann, ihr arbeitet wirklich an eurer Ehebeziehung und wir sehen die gute Frucht davon. Es ist so schön. Und Mann, ich meine, wir haben ein Wunder beobachtet in unserer Gemeinde, wie Gott wieder eine Ehe hergestellt hat. Das sollte uns motivieren. Mann, seht, was Gott tun kann. Er kann die Trümmer wieder aufbauen. Also Vorbild. Er ist kein hochnäsiger Selbstgerechter, der oben sitzt und anderen sagt, was sie tun sollen. Und dann als nächsten Punkt, ich rief die Priester und ließ sie schwören, nach diesem Wort zu handeln. Auch schüttelte ich meinen Gewandbausch aus und sprach, ebenso soll Gott jeden Mann aus seinem Haus und aus seinem Besitz hinausschütteln, der diese Worte nicht hält. Er sei ebenso ausgeschüttelt und leer. Also sehr grafisches Bild hier. Und die ganze Versammlung sprach, Amen. So soll es sein. Machen einen Bund hier. Abgemacht. Und sie lobten den Herrn. Hier, da können wir Gott loben, wenn wir über unsere eigene Selbstsucht hinauswachsen. Da können wir ihn wirklich preisen. Da hat er was Großes getan in unserer Mitte, wenn wir das zusammenbringen. Und das Volk handelte nach diesem Wort. Der Punkt hier ist, dass er sie verantwortlich gehalten hat. Man redet leicht mal und sagt, okay, wir wollen das angehen, das Problem. Und dann im Laufe des Alltags und die alten Muster fahren sich wieder ein. Nee, er hält sie verantwortlich. Komm. Hier vor allem, Priester, machen wir schriftlich. Das ist, was wir tun wollen. Ist gut, als Familie das manchmal zu machen, vielleicht mit den Kids. Kids zu nehmen und beiseite zu nehmen und zu reden über bestimmte Verhaltensweisen. Ihnen zu sagen, hey, denkst du, dass es gut ist? Von mir aus diese Fernsehsendung anzusehen, wo die Ehepartner eigentlich gegenseitig nur runtermachen und die Kids aufmüpfig sind gegen die Eltern. Und können uns zusammensetzen mit den Kids und sagen, hey, lass uns verstehen, hier ist Gottes Wort, hier mit dem Schwert in der Hand. Verstehst du, warum ist es ein gutes Verhalten, hier so stolz und so rebellisch und so zu sein? Und wahrscheinlich sagen sie nein. Ist es gut, sich gegenseitig zu verletzen? Nein, okay. Dann wie wollen wir als Familie damit umgehen? Wir schauen uns die Show vielleicht nicht mehr an. Oder wenn wir einander verletzen, wie wollen wir damit umgehen? Grenzen setzen für die Kinder ist ganz wichtig in der Erziehung. Was ist die Konsequenz? Stimmst du damit überein, dass es nicht gut ist? Ja, okay, was ist die Konsequenz? Festmachen, verantwortlich halten. Dann kann man die Leute verantwortlich halten und sagen, hey, du kanntest die Regeln, du kanntest die Abmachung, du hast zugestimmt, wir wollen das miteinander tun. Und das ist wirklich in der Eheseelsorge das Erste, was man macht, ist zu sagen, wie willig seid ihr? Weil wenn die Leute nicht wollen, kannst du überhaupt nicht helfen. Dann verschwendest du deine Zeit. Weil es ist harte Arbeit, harte Beziehungsarbeit. Bist du gewillt, das zu tun? Machen wir eine Abmachung? Darf ich euch verantwortlich halten? Dass du wirklich deinen Teil angehst, das Problem zu lösen? Diese kleinen Schritte machst du auf den anderen zu? Ist eine gute Sache. Vers 14, auch ich habe von dem Tag an, an dem der König mich beauftragt hatte, im Land Juda ihr Statthalter zu sein, mit meinen Brüdern nicht das Brot des Statthalters gegessen, und zwar vom 20. Jahr bis zum 32. Jahr des Königs Artasaster, 12 Jahre lang. Er war der Statthalter und hat Steuern nicht eingehoben von dem Volk, um sie zu schonen. Aber die früheren Statthalter, die vor mir gewesen waren, hatten auf das Volk schwere Lasten gelegt und Abgaben für Brot und Wein von ihnen genommen, dazu noch 40 Schekel Silber. Auch ihre Diener hatten willkürlich über das Volk geherrscht. Ich aber, ich machte es nicht so aus Furcht vor Gott. In der Motivation ist Gott. Und auch beim Werk an dieser Mauer packte ich mit an. Keiner, der anderen theoretisch was erzählt, der am hohen Ross sitzt, sondern einer, der praktisch mit anpackt. Ich bin mir nicht so gut, als Statthalter eine Schaufel in die Hand zu nehmen. Ich bin mir nicht so gut, als Haupt der Familie einen Mülleimer rauszutragen oder als Pastor den Müll vor die Tür zu tragen. Ein Feld haben wir nicht gekauft. Alle meine Diener waren dort zum Werk versammelt. Wir waren ausgerichtet. Fokus. Und das ist natürlich auch wichtig. Richtigen Prioritäten. Wir sind ausgerichtet. Das sehen wir im nächsten Kapitel noch mehr, dass der Feind versucht, uns abzulenken. Wir werden heute nicht mehr dazukommen, sehe ich schon. Ich wollte eigentlich beide Kapitel machen. Aber ich will nicht jedes Mal überziehen. Und die Juden, sowohl die Vorsteher, Vers 17, 150 Mann, als auch die, die von den Nationen rings um uns herum zu uns kamen, waren an meinem Tisch. Und was für jeden Tag zubereitet wurde, waren ein Rind, 6 auserlesene Schafe und Geflügel wurden mir zubereitet und alle 10 Tage von allerlei Wein die Fülle. Und trotzdem forderte ich nicht das Brot des Statthalters, denn der Dienst lastete schwer genug auf diesem Volk. Also 150 Menschen hat er versorgt und hat trotzdem kein Geld von dem Volk genommen, sondern es aus eigener Tasche finanziert. Wenn du anderen Menschen helfen willst, wenn du mithelfen willst, Beziehungen zu kitten, wenn du mithelfen willst, Gemeinde zu bauen, wenn du mithelfen willst, deine Ehe zu kitten, dann wird sich was kosten. Es kostet Zeit, Energie, Emotionen, vielleicht sogar Geld. Es kostet. Müssen wir uns bewusst sein. Bist du bereit, den Preis zu bezahlen? Ist auch eine gute Frage, in der Seelsorge zu fragen. Bist du willig? Okay. Wird nicht einfach sein. Es wieder aufzubauen, wird viel Arbeit. Bist du bereit, den Preis zu bezahlen? Es ist gut, sich das vor Augen zu halten. Weil sonst ist die Mauer halb gebaut und du wirst müde und du gibst auf. In dem ganzen Buch geht es eigentlich darum, nicht aufzugeben. Lass dich nicht abhalten durch Angriffe von außen, Angriffe von innen. Lass dich nicht abhalten, weiterzubauen. Was immer passiert, Gott ist mit dir, lass dich nicht abhalten. Und dann sagt im Vers 19, gedenke mein Gott mir zugute all dessen, was ich für dieses Volk getan habe. Er hat seine Belohnung vom Herrn erwartet. Und das ist so wichtig, dass wir das tun, was wir tun, tun für den Herrn. Wie gesagt, in all diesen Stellen, liebt eure Frauen wie Christus die Gemeinde, ordnet euch unter euren Männern als dem Herrn. Es ist für den Herrn. Alles, was ihr tut, Kolosser 3, tut nicht für Menschen, nicht um Menschen zu gefallen, sondern um den Herrn zu gefallen, der euch belohnen wird. Er tut es für den Herrn. Und er ist auch derjenige, der uns belohnen wird, wenn wir mit dieser ewigen Perspektive leben. Und wenn wir im Auge behalten, dass wir in diesem geistlichen Kampf sind und was wirklich auf dem Spiel steht. Wir müssen mehr geistlich sehen und weniger menschlich und fleischlich. Mehr mit geistlichen Augen als mit unseren irdischen Augen. Im Glauben leben und nicht im Schauen. Sonst werden wir entmutigt. Auch im Vorausschauen leben und dass wir uns bewusst sind, dass der Herr fähig ist, wieder aufzubauen. Und er ist fähig, alles dazu zu geben, was es braucht. Er wohnt in uns durch seinen Heiligen Geist. Oh Mann, aber ich bin so verletzt, ich kann der Person nicht vergeben, kann Jesus ihr vergeben? Ja, ich denke schon. Er hat am Kreuz gesagt, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Okay, Jesus, du lebst in mir. Es gibt mir Hoffnung. Oh Mann, aber Gott, du weißt nicht, wie meine Frau mich behandelt, die nörgelt den ganzen Tag. Weißt du, ob ich die lieben kann? Kann Jesus sie lieben? Natürlich, er ist für sie gestorben. Aber mein Mann, der ist so
zielorientiert. Er denkt nicht mal an unsere Beziehung und an was.
Kannst du ihn lieben? Liebt Jesus ihn? Kann er ihn lieben? Natürlich. Er ist am Kreuz gestorben für ihn. Gibt uns Hoffnung. Jesus, derselbe Jesus, der ein perfektes Leben gelebt hat vor 2000 Jahren, derselbe Jesus, der vergeben hat, derselbe Jesus, der Menschen geliebt hat, der Wunder getan hat, der auferweckt hat, dieser selbe Jesus lebt in dir, in deinem Herzen, durch den Heiligen Geist. Ist er fähig, durch uns, unabhängig von uns, aber wenn wir die Schaufel wieder in die Hand nehmen und das Schwert wieder in die Hand nehmen, anfangen zu bauen und geistig zu kämpfen, ist er fähig, durch uns unsere Trümmer wieder aufzubauen? Die Trümmer unserer Ehe, die Trümmer in unserer Gemeinde, die Trümmer in unseren Familien. Ist er fähig, das zu tun? Absolut. Amen. Und darüber hinaus wird er uns belohnen, wenn wir Schätze im Himmel sammeln. Und Vater, das ist unser Gebet heute Abend. Weil wir merken, dass es um dich geht, Herr. Und nicht um uns. Auch nicht um unsere kleinen Familien eigentlich vorrangig. Es geht um dich und um deine Ehre. Es geht nicht um unser Glück, damit wir uns happy fühlen oder gut fühlen und unsere Bedürfnisse. Es geht um dich. Und Herr, als wir unser Leben dir gegeben haben, haben wir uns hingegeben, dich zu ehren. Und Herr, für unsere Ehepaare, als wir gesagt haben, ja, ich will, haben sie sich hingegeben, dich zu ehren und dem anderen zu dienen. Anderen höher zu achten als sich selbst, seine, ihre Bedürfnisse. Und so, Jesus, erkennen wir, dass so viel auf dem Spiel steht. Und Jesus, ich danke dir, dass du Mensch geworden bist, dass du dieses perfekte Leben für uns gelebt hast, was wir nicht leben können. Jesus, dass du unsere Schuld, all unsere Selbstsucht, all diese Sünden, Herr, die daraus kommen, Herr, dass du es ans Kreuz getragen hast. Und dass dein Wort uns sagt, dass unser alter Mensch, der wir vor der Bekehrung waren, dass der mitgekreuzigt worden ist. Und dass wir anders leben können in dir. Und Jesus, diese Wahrheit, dass du durch deinen Heiligen Geist in unserem Herzen Wohnung genommen hast und dass du fähig bist zu tun über unser Erdenken hinaus, über unsere Vorstellung hinaus. Dass du fähig bist, Herr Vater, dass du in unserem Wirken bist mit derselben Kraft, mit der du Jesus aus den Toten auferweckt hast. Ich danke dir für diese Ressourcen, Jesus. Ich danke dir, dass wir nicht aus eigener Kraft leben müssen. Aber Herr, du wartest, dass wir uns dir zur Verfügung stellen und dass wir uns motivieren lassen von dir und sagen, ja, ich will. Ich möchte mich nicht länger zufrieden geben mit den Trümmern in meinem Leben, meinen Beziehungen. Gott, weil unsere Beziehungen sind wirklich das, was unser Leben ausmacht. Und Vater, ich weiß nicht, wo jeder einzelne von uns heute steht. Aber du weißt es, du kennst unsere Herzen. Ich bitte dich, zeig uns ganz konkret, was es für uns bedeutet. Wo wir bauen können. Wo wir umkehren müssen. Gott, ich weiß, wo die Punkte in meinem Leben sind. Und danke, dass du uns ermutigst. Und dass du uns belohnen wirst. Und wir wollen dir sagen, dir allein die Ehre. Für dich wollen wir leben, Jesus. Weil du hast dein Leben für uns gegeben. Was sonst sollen wir tun? Danke für deine Wahrheit und für deine Weisheit. Und dass du uns zeigst und uns alles gibst, Herr. Wie wir es tun können. Ich danke dir dafür. Amen.